Hi.
Hallo.
Nu klar. Die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch.
Ganz genau. Einmal bei Riverboat sitzen und ich habe hier das ganze Jahr bestückt mit Gästen für die Ostbrosche. Wirklich, ich war so glücklich, sie wiederzusehen. Wir haben uns schon oft getroffen. Und dieses Mal saßen wir gemeinsam im Riverboat und auch da haben wir festgestellt, dass es schon viel zu lange gedauert hat, dass sie mich endlich hier besucht. Moderatorin, Society-Expertin Susanne Kleen. Hallöchen!
Hallo! Na?
Und Journalistin habe ich vergessen. So, noch irgendwas nicht. Ist ja immer. Journalistin bist ja auch noch. Na, wie geht's dir?
Ja, ich freue mich, dich zu hören.
Wir haben gerade schon kurz gequatscht. Du warst auf dem Bambi letzte Woche.
Ja, genau. Ich war auf dem Bambi und einen Tag vorher habe ich Helene Fischer interviewt. Und das war eine wilde Woche. Da ist viel passiert. Ich habe Cher getroffen und Cher könnte auch eine Ostbrosche sein. Ich sag's dir, die hat so einen beherzten Händedruck. Also das war richtig, richtig schön. Die kommt und man denkt nur, oh mein Gott, da kommt Cher. Und dann kommt die so auf einen zu. Streckt einem die Hand entgegen, so richtig so wie, guten Tag, ich bin die Cher. Ganz bodenständig und macht überhaupt gar kein Gewese um sich. Man denkt ja wirklich, die ist so eine Diva und das ist sie alles gar nicht. Sie sagt, ich bin eine arbeitende Frau und alles andere machen die anderen. Ich mache einfach nur meinen Job. Das war sehr, sehr inspirierend.
Boah, das glaube ich. Vor allem, die hat auch eine ganz krasse Biografie geschrieben. Und wenn ich ein Konzert gern gesehen hätte vor ein paar Jahren hier in Berlin, dann wäre es auf jeden Fall das von Cher gewesen. Das habe ich verpasst. Das ärgert mich bis heute noch.
Aber ich habe das Gefühl, also die ist zwar schon 80 Jahre alt, aber ich glaube, dass die auch vielleicht doch noch mal tourt. Die ist so fit, die ist so da, die ist so wach, die wirkt so, so, so jung. Ganz großartig. Also ich glaube, da haben wir noch was davon.
Boah, ich hoffe es, weil das hätte ich echt gerne noch gesehen, weil bei Cyndi Lauper ging es mir genauso vor ein paar Jahren. Die hätte ich so gern gesehen, habe es dann verpasst und jetzt, glaube ich, spielt sie gerade ihr letztes oder hat sie ihr letztes Konzert gespielt. Was ist so Musik, die du hörst und wo du sagen würdest, ey, das Konzert hätte ich einfach zu gern gesehen und jetzt, 1, 2, 3, letzte Chance vorbei.
Letzte Chance vorbei, kann ich gar nicht sagen. Ich wäre gestern gerne zu Marianne Rosenberg gegangen, aber die ist jetzt krank geworden und hat abgesagt all ihre Konzerte.
Auch in Berlin?
Entzündung. Nee, in Leipzig krass. Tatsächlich. Und gestern wäre die in Leipzig gewesen und ich glaube heute in Berlin.
Heute wäre sie in Berlin, genau.
Ja, okay. Erstmal Stimmbandentzündung, also gute Besserung. Aber tatsächlich wäre ich wahnsinnig gerne zu Lady Gaga gegangen, die jetzt ja vor kurzem in Berlin war. Und war ganz dumm, mit meiner Freundin hatten wir schon Karten im Einkaufskorb. Und die waren uns dann aber zu weit weg. Und arrogant haben wir die Karten aus dem Einkaufskorb wieder raus. Um
seid
noch mal
ihr
zu
wahnsinnig?
Gucken, ob wir bessere Plätze. Und da war alles weg. Also beinahe saßen wir bei Lady Gaga. Es wären nur noch gute Karten gewesen. Aber das ist wohl. Ansonsten habe ich Madonna gesehen auf ihrer Celebration Tour. Also ich habe schon das Glück, dass ich ganz, ganz viel sehen konnte. Ja, Taylor Swift würde ich mir das nächste Mal angucken, aber die macht ja immer so geile Konzertdokus, dann sitzt sie ja zu Hause im Sessel, passt besser, ne? Man ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste.
Och, Susanne, wir zwei, so ganz frisch hier aus dem Ei geschlüpft.
Ja, das stimmt.
Irgendwo im Osten. In welcher Stadt bist du geboren?
In Leipzig.
In Leipzig, okay.
In Leipzig,
auf
genau.
Auf jeden Fall. Aber da bist du jetzt auch geblieben, oder?
Ja, ich habe 3 Jahre Köln mal gemacht, genau. Und das war auch gut, mal 3 Jahre in Köln zu leben. Da war ich beim Privatfernsehen. Und das hat mich meine Liebe zu Leipzig quasi neu genährt. Also ich hatte immer das Glück, dass ich quasi hier einen Studienplatz bekommen habe für mein Wunschstudium. Ich habe ja Journalistik studiert und habe dann auch sofort einen Job bekommen beim Fernsehen. Leipzig ist ja eine Medienstadt und hatte deshalb nie den Grund wegzugehen, weil ich es ja quasi, wie man so schön sagt, auch an allen 5 Zippeln hatte. Leipzig ist ja wunderschön. Und als ich dann aber mit Mitte 30 nach Köln ging, wusste ich Leipzig erstmal noch mehr zu schätzen, im Sinne, es ist nicht zu klein, nicht zu groß, es ist unglaublich hübsch. Also was für eine Puppenstube ist denn Leipzig? Und also ich habe dann zu Hause und Wurzeln nochmal neu gelernt, wobei ich mich in Köln auch sehr, sehr, sehr wohl gefühlt habe. Das ist eine ganz tolle Stadt, alleine durch die Menschen und dieses Rheinische, diese rheinische Frohnatur. strahlt ja da wirklich aus jeder Ecke. Und dann bin ich wieder nach Leipzig gekommen und auch jobtechnisch und habe kurz überlegt, ob ich in Berlin wohnen möchte und nach Leipzig pendle. Und habe mich dann, als ich dann aber wieder hier war, habe ich erstmal so die ersten Monate auch hier gewohnt in so einer kleinen möblierten Wohnung, weil wir alles noch in Köln waren. Damals ging alles wahnsinnig schnell. Und das war 2018. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich eigentlich Wohnung in Berlin schon gesucht habe, dass Leipzig mich wieder umarmt und noch stärker als jemals zuvor. Und natürlich meine Freunde hier sind, meine Wurzeln hier sind. Und seitdem bin ich ganz, ganz glückliche Leipzigerin, auch in waschechten Leipziger inzwischen verliebt. Und es ist alles ganz großartig.
Oh, wie schön. Jetzt krieg ich irgendwie Bock, nach Leipzig zu ziehen hier.
Komm rüber. Wir machen es uns hier schön.
Ja, ich sag dir, du, aber ich bin ja, ich habe jetzt gerade schon, ich pendel ja gerade sehr viel zwischen Hamburg und Berlin. Und Leipzig ist ja noch eine Ecke weiter von Hamburg, weil der Papa meines Kindes von Freddy, der wohnt ja in Hamburg. Und ich finde, das ist ja auch okay, wenn jeder sagt, okay, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich wohl und da, wo sich die Eltern wohlfühlen und sich gut fühlen, dann ist das für das Kind auch irgendwie gut, glaube ich.
Absolut.
Und bisher haben wir das richtig toll hingekriegt mit dem Hin- und Hergurken. Ich schwöre dir, gestern, ich habe dir ja gesagt, ich musste den Podcast hier ein bisschen nach hinten verschieben, die Aufzeichnung, weil ich das erste Mal in meinem Leben richtig derbe in der Vollsperrung stand, mit einem 2,5-Jährigen auf dem Rücksitz. Halleluja, 29 Kilometer vor Berlin. So. Und die erste Frage, die du mir gestellt hast, war eigentlich die beste oder die erste Schlussfolgerung war...
Hoffentlich musst du nicht aufs Klo. Mhm. Hoffentlich muss keiner Pipi.
Ja, ich sage dir, das hatte ich da schon hinter mir. Ich habe gestern das erste Mal Schuhschuh auf der Autobahn gemacht, weil ich auch noch natürlich Mittelspur stand. Das Kind im Auto, da wollte ich nicht aussteigen und irgendwo über die Leitplanke gehen. Und da war auch nichts, da war auch kein Busch oder so, da war eine schöne hohe Mauer.
Oh Gott.
Da hätte mich auch jeder gesehen.
Und Maus, dann bin die Paparazzi, ich irgendwie... denk doch bitte an die Paparazzi.
Ja, soll ich dir sagen, ey. Ich bin dann einfach ein bisschen zurückgehakt und habe mich da zwischen den Pickup-Truck neben mir und seinen Anhänger gestellt und habe meine beiden Türen aufgemacht und einfach nur gehofft, dass es schnell vorbeigeht und bin wieder ins Auto.
Ja, was macht man nicht alles? Das nächste Mal für die nächste Vollsperrung, so möge sie niemals kommen, machst du es wie Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party. Das ist ja das Skurrilste und das Ekligste, was ich je von der Prominenten gehört habe. Die nimmt ja Windeln, ne? Ja, die ziehen so Erwachsenenwindeln unter diese Kostüme an, wenn die Halloween feiern. Weil die werden ja da Stunden quasi eingeschweißt mit so Special-Effect-Make-up und dann wird das ja auf die Haut geklebt. Die können das nicht einfach wie ein Reißverschluss aufmachen, ne? Also das ist dann friss oder stirb. Und da haben die Windeln drunter. Tom Kaulitz und Heidi Klum.
Hm? Ach du Schande. Was ist denn da los? Das ist ja einfach... Der Preis des, weiß ich nicht, des Verkleidungswahnsinns. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe gestern auch kurz überlegt, ob ich vielleicht von Freddy noch ein, zwei Windeln zusammenklebe oder so, damit ich mir das erspare. Ich habe am Ende ChatGPT gefragt, wie man es macht, wenn man in der Vollsperrung steht. Ja.
Und hat ChatGPT gesagt?
Er hat auch gesagt, erstmal das Auto sichern, auf jeden Fall gucken, dass es nicht wegrollen kann, nicht zu weit weggehen, falls es weitergeht und dann einfach irgendwie ab in die Büsche oder irgendwo halt. Oder vielleicht, ChatGPT hatte auch den Vorschlag mit einer Flasche. Und ich war so, oh Gott, nein, ich hatte auch nicht mal eine Flasche dabei, das war ja noch das Allerschlimmste. Fürs Kind habe ich natürlich was zu trinken dabei gehabt und so. Wir haben Bolo dann noch mit den Händen gegessen, weil es war auch das Einzige, was ich zu essen dabei hatte. Ich habe wirklich gestern, normalerweise fahre ich los mit allem gewappnet für eine Fahrt. Selbst wenn es so eine halbe Stunde ist, habe ich Snacks und alles dabei. Gestern wirklich mal gerade so, dass Freddy was zu trinken hatte und wir am Ende die Bolognese, die ich eigentlich für den Abend noch dabei hatte, dann wirklich mit den Fingern gegessen haben nach 4,5 Stunden.
Siehst du? Und da denken immer alle, die Linda Hesse, wunderschön, sie hat alles, Talent. Glück, Erfolg.
Ein Auto.
Ein Auto. Und das Auto würde ihr zum Verhängnis und dann ist die Bolo mit den Händen. Aber weißt du, so ist es ja, so geht's ja allen. Das ist ja das, was ich auch gelernt habe über die Jahre, ich habe ja so viele Menschen getroffen, ne, sind halt alles nur Menschen, ne? Und diese ganze schöne Hülle und der schöne Schein, das sind vielleicht 5 Minuten und der Rest ist ganz normales Leben.
Eben darum, und sind wir mal ganz ehrlich, da gibt's auch keinen Unterschied zwischen Ost und West, ne?
Nee, gar nicht.
Oder obwohl. Also okay, die Autos sind ein bisschen komfortabler geworden als früher, muss man sagen, ne?
Ja, aber auch die Westautos waren ja früher einfacher als jetzt.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist alles besser geworden.
Ich glaube, also alle Sehnsüchte, wir hatten dafür aber auch Zusammenhalt und so, ne? Aber das kommt ja auch immer drauf an, mit welchen Menschen du dich umgibst, ne? Also egal ob Ost, ob West. Es kommt ja immer darauf an, mit wem du dein Umfeld gestaltest. Und ist das Umfeld positiv und unterstützend oder ist es das halt nicht? Und da findest du solche und solche im Osten und im Westen. Und ich glaube, die Sehnsüchte und die Wünsche von uns Menschen, die sind fast immer gleich. Wir suchen nach Liebe, nach Geborgenheit, nach irgendjemandem, der uns versteht. Mhm. So, Punkt.
Und das Witzige ist, dass mein Vater, aber jetzt kommt es mir gerade als Erinnerung, dass wir damals, kurz bevor die Mauer, oder nee, nachdem die Mauer gefallen ist, mein Vater mit dem Trabant und einem Freund aus Halberstadt mit mir nach Berlin gefahren ist, weil er meine Mutter vom Flughafen abholen musste, weil die irgendwie jahrelang auf irgendeine Reise gewartet hatte und die durfte nach Ägypten fliegen. Und die kam kurz nach dem 9. November zurück oder so. Und mein Vater musste halt nach Berlin fahren, um meine Mutter vom Flughafen abzuholen und ihre Freundin. Und deshalb war auch noch der Freund von meinem Papa dabei, weil es war der Mann der Freundin. Und dann standen wir ewig, oder das war im Oktober oder November, auf jeden Fall kurz direkt nachdem die Mauer gefallen ist und alle Menschen nach Berlin geströmt sind. Meine Mutter hatte kein Telefon in Ägypten oder so. Die waren einfach verabredet, dass mein Vater sie vom Flughafen abholt, bevor meine Mutter losgeflogen ist. 10 Tage vorher haben die sich verabschiedet und haben sich ausgemacht, dass er sie quasi vom Flughafen abholt. Da konnte ja keiner ahnen, dass mein Vater irgendwie auch 9 Stunden bis Berlin braucht von Halberstadt oder noch länger, mit mir hinten auf der Rückbank. Und ich ja quasi, ich war ein bisschen älter als Freddy, ich war 3 oder so. Aber es kommt mir gerade irgendwie so eine Parallele hoch, dass ich mir dachte, okay.
Wie du auch schon mal standest.
Ja, genau. Mein Vater musste das mit mir auch durchmachen. Jetzt habe ich es mit Freddy. Aber das, wo du gerade meintest, es haben sich ja viele Dinge auch zum Positiven entwickelt und so, ne? Aber stell mal vor, ich meine, das war vor 35 Jahren, dass man sich einfach noch verabredet hat. Da kam dann der Papa, um die Mutti abzuholen. Und der konnte nicht sagen, pass mal auf, ich verspäte mich ein bisschen. Wunder dich nicht, wenn ich nicht am Flughafen stehe und dich abhole. Da musste man einfach stehen und warten, ne? Also da sind wir ja sowieso schon sehr privilegiert, was das heute angeht.
Absolut. Das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft und vielleicht aber auch der größte Fluch, diese ständige Erreichbarkeit. Also zum einen zu wissen, du kannst jedem sofort Bescheid sagen, wenn was ist. Du kannst dich erklären, keiner wird mehr im luftleeren Raum gelassen, außer es ist super absichtlich, ne? Gibt's ja auch. Mhm. Aber man ist halt auch ständig so on the run, ne? Das dachte ich jetzt letztens mal, da waren wir abends essen. Mhm. Alle Tische, jeder hatte sein Handy vor sich liegen. Und da habe ich gedacht, wie schön war das denn früher? Auch mal, wo du wusstest, wenn du das Haus verlässt, dann bist du nicht erreichbar. Und dann konzentrierst du dich komplett auf die Situation, in der du dich gerade befindest. Und jetzt ist ja auch, also das merke ich auch vor Interviews, wie spät ich erst mein Handy ausmache. Kurz vorher checke ich immer noch mal Mails, gucke noch mal nach WhatsApp beruflich, schreibe noch mal schnell was. Statt mich vielleicht schon komplett auf die Situation zu konzentrieren, ist man immer so ein bisschen so on the go, ne? Man guckt dann noch mal schnell und das erste nach dem Interview ist Handy an, hat jemand irgendwas von dir gewollt. So, ne?
Ja, das stimmt. Irgendwie, wenn ich jetzt mit Kind unterwegs bin, dann weiß ich halt eh immer, es ist alles in Ordnung. Und dann fällt es mir viel leichter, das Telefon wegzupacken.
Mhm.
Oder auch mal.
Ja, weil du alles hast, ne? Süß.
Ja, und ich habe diesen Sommer meinen Urlaub in Griechenland verbracht mit Freddy bei einer meiner besten Freundinnen. Und Freddy war einfach so frei und hat mein Telefon in den Pool geschmissen.
Oh je.
Keine Ahnung, in einem unbeobachteten Moment habe das hier schon in der Folge mit Maxi erzählt, kurz nach dem Urlaub. Auf jeden Fall war es einer der schönsten Urlaube, den ich hatte, weil es waren 6 Tage komplett handyfrei.
Handyfrei.
Der Laptop hat auch noch den Geist aufgegeben. Einfach so, aus heiterem Himmel. Ich dachte, jetzt wäre rückläufiger Merkur. Es hätte auch wirklich im Juli sein können. Und normalerweise gehen da ja so Dinge kaputt oder es gehen Sachen schief, aber... Naja, es war einfach mein Zeichen, bisschen zu entschleunigen, im Hier und Jetzt zu sein und eben nicht aufs Handy zu gucken. Und seitdem versuche ich mich da auch besser zu disziplinieren.
Das ist gut. Bist du so eine Astrologie-Maus? Ja, wahrscheinlich, ne?
Irgendwie
wenn du genau
schon,
weißt,
so
wenn Merkur rückläufig ist und so, ah, interessant.
Ja, aber nur weil mein das auch mein Sternzeichen so bedingt, weil der Zwilling auch vom Merkur quasi regiert wird.
Ja, ich bin auch Zwilling, aber ich gucke nicht, wann der Merkur rückläufig ist. Ich gucke manchmal die Paulina Roginski, die macht ja auch immer so ein bisschen Astrologie. Das gucke ich immer, das finde ich immer ganz toll und es erklärt sich immer alles, dass ich dann sage, ach so. Und meine Zeit lang in meinem Leben habe ich mir, lustigerweise, als ich in Köln gelebt habe, da habe ich mir regelmäßig die Karten legen lassen.
Das habe ich noch nie gemacht.
Mache ich aber nicht mehr.
Respekt vor. Wieso? Hat es gestimmt? Hat es nicht gestimmt?
Ja, aber diejenige, die das gemacht hat, die hat nicht unbedingt so die Zukunft vorhergesagt. Das war nicht so, die hat nicht in eine Glaskugel geguckt oder in einen Kaffeesatz, sondern die hat ja dann so ein Tarot-Kartenset gelegt und hat ja eher aus ihrer Sicht raus, also es ist natürlich total spirituell und viele würden jetzt bestimmt sagen, was ist denn Hokuspokus, da legt die so ein paar Karten hin und kann irgendwas erkennen. Aber so wie das Kartenblatt dann lag, konnte die Beziehungen im Jetzt mir erklären, warum die vielleicht so sind, wie sie sind oder warum Dinge passieren oder Dinge nicht passieren. Und das hat mich oft weitergebracht, weil letztendlich hat sie mich nur dazu gebracht, nochmal genauer über bestimmte Konstellationen nachzudenken in meinem echten Leben. Ich habe dann gar nicht gedacht, ach ja, und in 5 Monaten wird dann das und das passieren, sondern es ging eher immer ums Hier und Jetzt und warum struggle ich da jetzt vielleicht oder habe Fragen oder fühle mich nicht so gut oder fühle mich besonders glücklich. So, und das war eher so eine Art Lebensberatung. Ja, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht.
Das sind wie so kleine Denkanstöße, ne? Das mache ich halt selber für mich. Ich habe mir letztes Jahr jetzt auch, ich habe sonst immer mit einer Freundin zusammen ihre Tarotkarten gelegt oder also sie hatte so einen Stapel. Seit letztem Jahr habe ich auch eigene und ich finde das ganz schön, jetzt wo es ja auch auf die Weihnachtszeit zugeht und das Ende des Jahres, habe ich vor 5, 6 Jahren mit den Rauhnächten angefangen.
Ah, ja, genau, das habe ich auch gerne gemacht.
Genau, als ich mich getrennt habe damals, 2018 und so ein neuer Lebensabschnitt angefangen hat, sind auf einmal so die Rauhnächte bei mir aufgeploppt und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und das jedes Jahr so ein bisschen detailverliebter einfach für mich auszuschmücken und mich einfach so vom alten Jahr zu verabschieden oder von dem, was war, und nach vorne zu schauen. Und da zieht man ja auch jeden Tag eine Tarotkarte. Und manchmal bei schwierigen Entscheidungen oder so, ist es so, wie du es auch sagst, dass ich dann vielleicht einfach für mich, auch einfach für mein Gefühl, eine Karte ziehe mit einer bestimmten Frage im Kopf und dann so ein Stück weit auch mich leiten lasse. Also ich weiß auch, es klingt spirituell und manche sagen Hokuspokus und das bringt doch nichts, aber es ist ja auch immer eine ganz subjektive Sache und jeder für sich kann ja sagen, ob er das jetzt quasi als Einfluss mitnimmt oder nicht oder ob das passt oder nicht. Aber ich habe festgestellt, es hat immer irgendwie doch ein klein bisschen Zauber und so einen Bezug auf die Situation. Und das ist manchmal schon auch ein bisschen unheimlich, aber schön unheimlich.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und wenn Rauhnächte sind, da führe ich immer Traumtagebuch, weil man auch sagt, das, was du in den Rauhnächten träumst, das weiß nicht unbedingt die Zukunft, aber das zeigt dir nochmal, wo du vielleicht genauer hingucken kannst. So. Und das finde ich auch immer sehr gut. Außer wenn ich schlecht träume, dann finde ich es blöd. Aber ich träume Gott sei Dank recht selten schlecht.
Naja, aber auch was Schlechtes hat ja manchmal irgendwie eine gute Bewandtnis. Ne? Es ist ja wirklich, wie du sagst, man muss halt vielleicht einfach nochmal hingucken. Und ich glaube, immer die Angst vor etwas Schlechtem oder etwas Bösem zu haben, ist vielleicht auch, also das ist ja nur die Angst dann davor. Und Angst ist ja auch ein schlechter Ratgeber. Also da kann man
absolut
einfach gucken, was da ist. Aber gerade du, glaube ich, kennst dich ja auch mit Dingen aus, die vielleicht erstmal ein Schock sind und die halt nicht nur im Traum irgendwie, wie ein Albtraum vorkommen, sondern quasi auch im Leben. Wenn wir darauf zu sprechen kommen wollen, dass du eine Diagnose vor ein paar Jahren bekommen hast, da hast du auch bei Riverboat drüber gesprochen, als wir uns da gesehen haben.
Ja.
Du hast
und letztes Jahr Diagnose, ja nochmal, ne? Ja.
Ja, Hautkrebs, genau. Richtig?
Ja.
Und da haben wir uns ja auch mal kennengelernt als Botschafterin der Deutschen Krebshilfe.
Ja.
Magst du vielleicht...
Da muss ich jetzt aber gleich strahlen, ne? Ja. Weil da denke ich dran, weil wir waren ja damals immer, die Krebshilfe macht ja einmal im Jahr immer eine große Spendensendung im Fernsehen. Ja. Ne? Jetzt ist das eine Quizshow, aber das war ja jahrelang auch eine tolle Schlagermusikshow. Das habe ich ehrlich gesagt immer geliebt, mit dir dann in der ersten Reihe zu sitzen. Und vorne stand Andrea Berg und viele andere und haben dann für die Krebshilfe gesungen. Um Spenden einzusammeln, auch mit ganz viel Herz und Liebe. Da erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne dran an die Abende mit dir, weil die waren auch immer ganz positiv und dann nach vorne gerichtet. Und daran sieht man auch, dass man halt aus vermeintlich schlechten Dingen irgendwie eine andere Energie freisetzen kann. Aber ja, klar, wir können darüber sprechen. Frag mich alles, was du möchtest. Da gibt es gar keine Tabus.
Sehr gerne. Ich muss auch gerade, jetzt muss ich auch strahlen, weil ich überlegt habe, ich bin noch ein Jahr da aufgetreten und hatte tatsächlich ein Mädel dabei, die ich über die Deutsche Krebshilfe kennengelernt habe oder beziehungsweise darüber, dass ich auf der Kinderkrebsstation hier in Berlin zu Weihnachten immer Weihnachtslieder singe, zusammen mit den Spielern von Alba Berlin. Und da habe ich ein Mädel kennengelernt, die hatte mit 13, ich glaube, ein Karzinom, was auch... Also sie in einen ganz schlechten körperlichen Zustand gebracht hat. Ich kann dir alles nicht mehr genau sagen, aber ich habe dieses Mädchen kennengelernt, Lisa heißt sie. Und alles in mir tat mir so weh, das zu sehen, wie so ein Kind leiden muss. Und du hast eigentlich gedacht, krass, wie soll das weitergehen? Und dann habe ich sie irgendwann mit zu Carmen Nebel genommen, zu dieser Sendung, weil sie, glaube ich, da gerne mal mit wollte. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das alles kam, aber irgendwie waren wir dann zusammen da. Und es war für sie auch ein richtig schöner Abend. Und da war sie noch im Rollstuhl. Und ich glaube, 4 Jahre später hat sie ihr Abitur gemacht, eine Lehre angefangen. Ich folge ihr immer noch auf Instagram. Es geht ihr gut, sie gilt als geheilt und... das fand ich einfach so krass und so schön zu sehen. Wie du sagst, also es gibt Geschichten, die schreibt das Leben und so ist auch deine geschrieben. Und deshalb würde ich gerne für die Leute, die es vielleicht noch nicht, diese Geschichte nicht kennen, dass du vielleicht kurz einen Einblick gibst, wie es angefangen hat und auf welchem Stand wir jetzt sind.
Okay,
und
gerne.
Was es mit dir gemacht hat.
Ja. Also ich hatte 2009 schwarzen Hautkrebs, ein malignes Melanom und das war damals schon so, dass ich eine Interferon-Therapie, also es gab erstmal OPs, man hat mir Lymphknoten entfernt, das Melanom, das war am Rücken und ich habe dann 1,5 Jahre eine Interferon-Therapie machen müssen. Wie gesagt, das ist 2009 gewesen, weil ich ganz oft Zuschriften bekomme von Patientinnen oder Patienten, die sagen, ja, sie haben gelesen, dass ich diese Interferontherapie hatte und sie haben jetzt auch Hautkrebs und machen die aber nicht, was das denn bedeutet. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, und das merkt man ja auch, also du merkst das ja auch, wie du das gerade so schön gesagt hast, wie die Arbeit der Deutschen Krebshilfe halt auch die Forschung vorantreibt. Da ist ja gerade so viel Tempo drin in der Krebsforschung, in Therapien finden, in Heilung. Also das ist jetzt schon ganz anders, als es damals bei mir 2009 war, zum Glück. Aber bei mir war es so, dass ich 1,5 Jahre eine Interferontherapie machen musste. Da musste ich mich 3-mal die Woche selber spritzen. Und das hat quasi mein Immunsystem so weit auf den Kopf gestellt, dass mein Immunsystem komplett darauf gepolt war, Krebszellen in meinem Körper zu finden, die da vielleicht noch sind, im Blut, in den Knochen, irgendwo anders. Und die dann quasi zu zerstören. Und das ist offensichtlich prima gelungen, denn ich sitze ja hier fröhlich da. Aber mir ging es sehr, sehr, sehr schlecht in der Zeit. Also ich hatte immer 40 Fieber, grippehafte Symptome, immer am Tag, nachdem ich mich gespritzt habe. Und ich hatte auch echt sehr, sehr schlechte Stimmung. Also ich hatte Depressionen, das kann man anders nicht sagen. Und das hörte aber alles schlagartig auf, als ich dann nach 1,5 Jahren fertig war mit dieser Interferontherapie. Und dann ging es mir wahnsinnig viele Jahre wahnsinnig gut. Ich darf ja wirklich ein ganz außergewöhnliches Leben führen mit vielen, vielen Reisen. Ich habe, als ich in Köln war, beim Privatfernsehen auch Frühstücksfernsehen gemacht. Da bin ich nachts um 3 immer aufgestanden, hatte quasi einen komplett umgekehrten Biorhythmus. Ja. Mein Körperchen hat das alles mitgemacht, ne? Und ist wirklich, also musste jetzt gerade mal abklopfen und sagen, du bist ganz, ganz toll. Aber im vergangenen Jahr, im vergangenen Herbst, hatte ich nochmal Hautkrebs, allerdings nicht so eine aggressive Form wie schwarzen, sondern den umgangssprachlich genannten weißen Hautkrebs. Das ist ein Basalzellkarzinom. Der Unterschied ist, das streut nur ganz, ganz, ganz selten. Schwarzer Hautkrebs streut auf jeden Fall und kann damit tödlich sein, wenn man den nicht rechtzeitig entdeckt. Und so ein weißer Hautkrebs, der wächst lokal und wird über eine relativ lange Zeit immer größer. Fakt ist aber auch, sobald er Knochenstrukturen erreicht, Augen erreicht oder also was, frisst der sich halt durch. Und der muss großflächig rausgeschnitten werden. Und bei mir war das an der Nase. Das ist leider ein sehr typischer Ort. Und da ich ja mein Geld mit Fernsehen auch verdiene und auch eine alte Frau bin, war das für mich ein Schock. Zum einen aus zwei Dingen, weil ich wirklich seit 2009 akribisch auf Sonnenschutz achte. Und auch versuche, relativ gesund zu leben. Und zum anderen, weil ich natürlich auch alte bin und dachte, was ist, wenn mir jetzt die Nase zur Hälfte operiert werden muss. Ne? Also ich hatte wahnsinnige Angst. Und das war auch so, was geht da jetzt eigentlich los? Das sind ja, also die Forschung weiß, dass solche Basalzellkarzinome, die entwickeln sich so binnen 30 Jahren. Das heißt, der Sonnenschaden, der den ausgelöst haben kann, der ist gleich 30 Jahre zurück. Ne? Und da habe ich natürlich Angst gehabt, weil mit 15 habe ich mich noch nicht so mit Sonnenschutz auseinandergesetzt wie mit jetzt, also wie jetzt. Ne? Und habe gedacht, was ist, wenn das nur ein Auftakt ist und jetzt kommt jedes Jahr an einer anderen Stelle ein anderer weißer Hautkrebs im Gesicht, wie werde ich denn da aussehen? Ne? Also ich hatte schon auch eine Panikreaktion, die ist jetzt inzwischen wieder ein bisschen weggegangen und es ist fantastisch operiert worden. Ich hatte hier in Leipzig eine ganz, ganz tolle Ärztin, die das gemacht hat und auch da ist mir wichtig, ich bin gesetzlich versichert und man muss halt wirklich für sich selbst auch einstehen und wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, zum Arzt gehen und dann aber auch sprechen offen mit den Ärzten. So, also es ist nicht nur eine gute medizinische Versorgung möglich, wenn man Privatpatient ist, ne, sondern auch in unserem ganz normalen Krankenkassensystem kann man ganz tolle Hilfe bekommen. Ne? Einfach aufs Kassenrezept sozusagen. Das ist mir nochmal wichtig, dass auch da vielleicht kein Unterschied bei mir auch gemacht wurde. Und die hat das ganz, ganz toll operiert. Und seitdem bin ich auch ein bisschen entspannter. Ich klotze natürlich trotzdem jeden Tag auf die Narben, auch aus Angst, dass da wieder was wachsen könnte. Also einen kleinen Hau habe ich schon weg. Das merke ich auch so, dass ich da nicht so ganz abschalten kann. Aber letztendlich ist mir wichtig, voranzugehen und das auch öffentlich zu sagen, obwohl ich eigentlich gar nicht so gerne über diese kleine Narbe spreche, aber wenn man es halt zeitig entdeckt, bleibt es eine kleine Narbe. Wenn man es aber ewig mit sich rumschleppt, dann werden die Narben eben auch größer. Und das ist bei Hautkrebs nicht nötig, wenn man gut auf sich achtet. Und damit meine ich UV-Schutz natürlich, aber eben auch zu den Hautscreenings zu gehen, die alle zwei Jahre die Kasse bezahlt. Und sobald man da irgendwas findet, bezahlt das die Kasse natürlich auch öfter, ne? Und vielleicht manchmal in den sauren Apfel zu beißen. Also ich habe ganz, ganz viele kleine Narben am Körper, weil sie mir ganz, ganz viele Leberflecken, die eventuell verdächtig aussahen oder mal was hätten werden können, rausgeschnitten haben. Aber lieber mal so eine ganz kleine Narbe und dann lustig und gesund vor sich hinleben, als dann diesen Affentanz mit Krebs zu machen, weil witzig ist das nicht.
Nein, total.
Im Gegenteil.
Kennt man das wirklich?
Ehrlich gesagt, ganz schön beschissen.
Absolut. Also das ist echt so, dann denke ich mir gerade, wenn ich an den Anfang unseres Gesprächs gerade denke, also 5 Stunden im Stau stehen, ist dagegen halt echt, also da kann man dann, das kann man vielleicht doof finden für den Moment, aber am Ende war ich gestern Abend halt auch heilfroh, zu Hause zu sein, anzukommen und zu wissen, wäre ich eine halbe Stunde früher losgefahren, wäre das vielleicht nicht so glimpflich ausgegangen. Also ich glaube, Gesundheit ist am Ende das, was uns alle am glücklichsten und am entspanntesten einschlafen lässt am Abend, oder?
Total. Aber deswegen hat der Ärger über den Stau, oder ich reg mich natürlich auch auf, ich fahre viel zu meinen Drehs mit der Deutschen Bahn, da gibt es natürlich oft Verspätungen, wissen wir alle. Das ärgert mich auch. Das hat ja alles seine Berechtigung. Das ist, also ich bin auch nicht eine, die sagt, ja, aber Krebs ist ja viel, viel schlimmer. Sei mal froh, dass es nicht Krebs ist. Nee, und das ist ja auch gut so, dass wir alle eine Resilienz haben und dann sehr, sehr schnell, auch damals während meiner Krankheitsphase akut, setzt sofort wieder auch ein Glück ein und man fängt dann auch wieder an zu lachen und immer nicht jede Sekunde nur noch über den Krebs nachzudenken. Und das darf man auch zulassen, das ist mir auch ganz wichtig, dass man sich nicht schuldig fühlt, wenn man Krebs hat, dass man sich Hilfe holt, zum Beispiel beim Psycho-Onkologen, die sind dafür ausgebildet, einem zu helfen und zuzuhören und die haben sehr, sehr viele gute praktische Tipps auch, aber manchmal lassen die einen einfach auch nur heulen. Ich studiere ja gerade Psychologie nochmal privat, als zweiten Bildungsweg zum Beispiel. Und mache jetzt, ich finde es auch gut, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass ich das auch alles packe, weil viele, also es gibt einige Prüfungen, die sind sehr, sehr schwer, Statistik zum Beispiel. Da mache ich gerade Praktikum am Uniklinikum Dresden und das mache ich in der Psychoonkologie und sehe einfach, was für ein wichtiger Job das ist und wie diese Menschen einfach da sind für Leute, die gerade in einer Situation sind, wo sie völlig ausgeliefert sind. In der Krankheitsrolle mit einer Krankheit, die immer noch total mit Tod verbunden wird, obwohl es oft und tolle Wege gibt, das auch bis zu späten Stadien heute noch gut in den Griff zu kriegen. Und da bin ich ganz dankbar, dass ich das miterleben kann, quasi jetzt so von beiden Seiten. Zum einen, weil ich selber mal krank war und jetzt, weil ich da dieses Praktikum machen kann durch mein Studium. Und deshalb möchte ich allen nochmal sagen, nach Psycho-Onkologie fragen und wenn möglich aber auch hingehen. Das ist keine Schande, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ganz im Gegenteil.
Überhaupt nicht.
Ja.
Das ist Stärke und keine Schwäche.
Das war ja auch der Song, den ich damals für die Deutsche Krebshilfe gemacht
habe,
mit aller Kraft. Das hieß ja nicht, dass man mit aller Kraft quasi selber als Erkrankter da durch muss. Also das natürlich zum einen, das glaube ich, da muss man sowieso am stärksten von allen sein, aber die Menschen, die dich begleiten drumherum, ne, ich helfe dir mit aller Kraft durch jede endlose Nacht und bin ich erst mit dabei, dann sind wir beide schon zwei. Und selbst wenn es der Psycho-Onkologe ist, der dir da diesen Beistand gibt oder der dir vielleicht mal kurz den Moment gibt, deine Emotionen auch rauszulassen, dieser Angst auch Raum zu geben, der Wut vielleicht auch. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die dann auch wütend werden auf die Krankheit oder
auch auf sich selbst. Ne? Natürlich, man denkt immer, man hat was falsch gemacht. Das ging mir auch jetzt genauso im letzten Herbst. Ich habe als erstes nicht gedacht, ach Gott, ich arme Maus, jetzt kriege ich das wieder, sondern ich dachte, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und das darf aber nicht sein. Niemand ist schuld. Das ist nicht wie eine Erkältung, wo man sagt, na, du bist aber auch im T-Shirt rausgegangen. So ungefähr, ne? Egal welcher Krebs, egal welcher Lebenswandel, gibt Faktoren, da kann man vorbeugen, wenn man die weglässt, wissen wir alle, kein Alkohol, nicht rauchen, schönen Sonnenschutz benutzen. Ja, aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben nie geraucht und bekommen trotzdem Lungenkrebs. Das ist eine Aufgabe der Forschung, das herauszufinden, was da vielleicht andere Prädiktoren sind. Und darum möchte ich nochmal sagen, niemand ist schuld, wenn er Krebs hat. Und jeder darf sich Hilfe holen und ist ein starker Mensch, wenn er das macht.
Wahnsinn. Ich fand es wirklich aber auch in der Sendung, als du darüber gesprochen hast, mit wie viel Selbstbewusstsein, dem Blick nach vorn und positiver Energie du über deine Erfahrung mit der Krankheit gesprochen hast, wie du damit umgegangen bist. Das war wirklich an dem Abend, ich dachte, das war wirklich bemerkenswert, also in dieser Situation. Ich war wirklich geflasht an dem Abend und hätte dir gerne auch wirklich noch viel länger zuhören wollen. Also für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, es war die Sendung vom 10.10. Da bin ich ja ganz spontan hingekommen und habe mich aber gefreut, dass das einfach das Leben manchmal dann so geschrieben hat. Und auch da haben wir ja schon, um jetzt mal kurz einen harten Break zu machen, aber auch in der Sendung haben wir schon über Heidi Klum gesprochen, ne?
Stimmt, stimmt.
Weil da haben wir es das erste Mal seit langer Zeit wieder gesehen. Sogar schon kurz davor im Friedrichstadtpalast zur Premiere. Und warum
Stimmt.
ich jetzt nochmal auf Heidi Klum komme,
zusammen.
Ist, guck mal, wir gehen ja auf das Ende des Jahres zu und so. Und ich dachte auch, vielleicht gucken wir mal ein bisschen zurück auch noch, was dieses Jahr alles so los war bei den Promis, wenn ich dich jetzt schon
super.
In der Ostbroschen habe.
Ja, liebe.
Und dann bin ich doch direkt bei Tokyo Hotel. Ich meine, die Boys sind aus Magdeburg.
Ja, sind die geil, ne?
Sind jetzt einfach da mit Heidi Klum ständig unterwegs, Bill Kaulitz irgendwie krasseste Ikone der, weiß ich nicht, Queer- und Gay-Community.
Mhm.
Einfach, also, und das sind welche von uns. Susanne, ja. Was ist da los?
Ich finde das auch immer toll und das haben die aus sich selbst rausgeschafft, denn ich glaube mittlerweile, also so ein bisschen das Comeback von Tokyo Hotel kam ja auch zusammen, weil man plötzlich nochmal genauer auf die Jungs guckte, auf diese Zwillinge, als Tom Kaulitz und Heidi Klum anfingen zu daten. Dadurch hat man ja nochmal geguckt, wer sind denn eigentlich Tokyo Hotel, weil das war ja die Phase, wo sie sich bewusst auch zurückgezogen haben, nach Los Angeles gezogen sind, um dort ein normales Leben zu führen. Ich finde das total bewundernswert, auch dass die waren ja wirklich Teenie-Stars, ne? Und es war ja mit Stalkern und Druck und Menschenmassen, die toll fanden, aber auch so eine Erwartungshaltung. Ich finde, da haben sie sich, außer dass sie dem Alkohol recht zugetan sind, da machen sie ja aber auch keinen Hehl draus. Ansonsten sind die ja so bodenständig lustig und einfach auch Leute von uns allen. Ne? Ich glaube, die sind so erfolgreich und so beliebt, weil man ihre Sprache versteht. Man versteht die einfach und hat das Gefühl, die auch zu kennen und zu erkennen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und vielleicht hat Heidi Klum so eine kleine Tür geöffnet, weil die ja eine unglaublich selbstbewusste Frau ist und aus sich ja ein Imperium geschaffen hat und wird die vielleicht auch bestärkt haben und hat ja auch bei Germany's Next Topmodel dann schön die Musik immer und hat die beiden in die Jury gesetzt, Bild zumindest. Aber ich glaube, was jetzt alles entstanden ist mit dem Podcast und der Netflix-Doku und dieser universellen Beliebtheit, das haben die geschafft aus sich selbst heraus, weil die sich immer treu geblieben sind. Die verleugnen ihre Wurzeln nicht. Guck mal, Bill Kaulitz hat ein riesen Fotoshooting für die Vogue. Der hätte sich überall shooten lassen können und lässt sich halt in seiner Heimat bei Magdeburg shooten und lässt den ganzen Content von seinem besten Freund aus Magdeburg erstellen. Also die haben Freunde von früher aus dem Osten, die sagen, sie sind aus dem Osten und leben halt all das, was sie in sich tragen, wie sie aufgewachsen sind, wie sie auch sozialisiert wurden. Das haben die ja alles mit nach Los Angeles genommen und sind die gleichen geblieben. Und das ist ihr Erfolgsgeheimnis in meinen Augen.
Das ist so geil. Und vor allem, wenn man überlegt, Tokyo Hotel sind ja nicht nur Bill und Tom, da sind ja auch noch zwei weitere. Und Gustav, ich glaube, der Drummer, der lebt, also die anderen beiden leben ja auch noch in Magdeburg.
Ja, ja.
In und um Magdeburg. Wie heißt und
diese vier Bilder.
Vergessen.
Gustav und
Gustav und.
Oh Gott, schlechte Promi-Expertin. Gustav, Georg, Bill und Tom.
Ach, Georg, genau.
Georg. Gustav, Georg, Bill und Tom. Und ich glaube auch, nach außen sind quasi die beiden Ponys, sagen wir selber, sie sind Zirkuspferde, die wollen gerne nach außen. Und Gustav und Georg waren ja schon immer eher die für so eine starke Basis gesorgt haben. Ja, aber. Sagen wir mal so, kapitalpolitisch, wirtschaftlich sind es ja, glaube ich, auch die beiden, die da genau wissen, also die haben ja alle zusammen eine große Firma und vertreiben den Merch und vertreiben ja auch Bill Kaulitz Parfüm und da hängen die ja alle so miteinander drin und ich glaube, das ist so diese Melange, ne? Diese zwei ruhigen, sehr, sehr bodenständigen, die aber natürlich die anderen beiden, die rausgehen, auch brauchen. Ja. Die brauchen sich alle gegenseitig, ne? Und das meine ich mit alle, alle sind so geblieben, wie sie im Grunde genommen waren, als sie angefangen haben.
Also, absolut. Und ich meine, also Bill war halt echt auch schon immer ein Paradiesvogel. Ich war ja damals selber bei Star Search. Und so schließt sich der Kreis. Ich habe damals den Schub-Schub-Song von Cher gesungen übrigens.
Ach Mensch, also sage mal.
Aber ich habe ihn richtig verkackt. Aber richtig schief gesungen. Aber Bill war, glaube ich, in der ersten Staffel und hat da ja natürlich auch den Grundstein gelegt für diese Musikkarriere und dafür, dass man, glaube ich, auch da Kontakte schon geknüpft hat. Die waren ja dann auch bei Universal, Tokyo Hotel, bei Universal Music. Und trotzdem sind auch die Jungs nicht davor gefeit gewesen, erstmal richtig über den Tisch gezogen worden zu sein. Das finde ich halt auch krass, ne? Es ist halt irgendwie auch so ein Ding, wo ich manchmal glaube, ich habe gestern auch von Felix Lobrecht witzigerweise im Podcast so ein Zitat gehört, wo er meinte, ach, die im Osten, das ist echt die diskriminierteste Minderheit in Deutschland irgendwie. keiner steht so richtig für die ein. Und ich hatte das Gefühl, dass wir aber auch immer so eine Gutgläubigkeit mitbekommen haben. Auch wenn man misstrauisch war, was so irgendwie Stasi und so anging, aber unsere Generation ja schon nicht mehr. Wir haben dann
eigentlich. Ja, aber man hat das so ja durch Eltern, Lehrer und so schon auch mitgekriegt, ne?
Ja. Ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir einfach, also oder auch wenn ich von mir ausgehe, ich bin super gutgläubig. Und wenn mir jemand irgendwie was anbietet, trotzdem, also klar, ich habe auch ein gesundes Misstrauen und trotzdem vertraue ich darauf, dass die Menschen erstmal irgendwie es gut meinen. Und das geht dir ja in der Musikbranche, ich weiß nicht, wie es im Journalismus ist oder in der Moderation, aber gerade in der Musikbranche, ey, läufst du ja echt Gefahr, einfach wirklich Schweinedeals zu unterschreiben, wenn du da nicht wirklich Ahnung von hast. Und so ging es den Jungs ja auch. Und das finde ich halt einfach so bemerkenswert, dass man sich daraus aber nicht, also davon nicht unterkriegen lässt, wieder neu vertraut und dass einen das Leben dann vielleicht auch beschenkt, wenn man einmal irgendwie so durch die Scheiße gegangen ist, dass man dann jetzt aber aus den Fehlern gelernt hat und eben, wie die Jungs es gemacht haben, eine Firma gegründet haben und jetzt einfach diesen Ost-Spirit in die Welt hinaus verbreiten.
Das kann gut sein. Also vielleicht liegt das daran, dass, wobei die ja auch noch jung sind, ne? Also ich bin jetzt Mitte 40 und habe ja jetzt auch nur 9 Jahre richtig DDR miterlebt, ne? Aber natürlich kommt es ja auch darauf an, wie man aufwächst, ne, wie man sozialisiert wird. Und da sind wir halt alle nicht im Kapitalismus letztendlich, ne? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es ja in der DDR-Kindheit nicht darum ging, dass du mal viel Geld verdienst und erfolgreich bist, sondern dass die Gemeinschaft etwas schafft für die Gemeinschaft. Was ja auch eine gewisse Selbstaufgabe beinhaltet. Und du machst das nicht für dich, sondern du machst das fürs große Ganze. Aber auch Verantwortung zu tragen. Es gab ja mal so einen Spruch früher immer, meine Hand für mein Produkt. Was ja heißt, ich mache hier wirklich das Allerbeste, ich an meiner Stelle, wo ich quasi bin, damit das für alle alles gut wird, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass sowas auch prägt. Und das, was du gesagt hast, dass man zu gutgläubig ist, ich dachte, das ist ein interessanter Aspekt, weil ich immer dachte, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir Frauen sind. Und ich finde, wir Frauen, also mir geht so, ich spreche jetzt einfach mal nur von mir, ich lerne jetzt erst mit Mitte 40 auch mal Nein zu sagen und mich nicht unbedingt schuldig zu fühlen. Ich fühle mich trotzdem immer noch oft schuldig. Also ich bin schon so eine People-Pleaserin.
Ja.
Und möchte immer, dass, also ich ziehe viel mehr aus Lob als aus zum Beispiel Geld. Wenn jemand sagt, du hast was gut gemacht, ist das für mich viel mehr wert, als wenn ich dann aufs Konto gucke. So. Und ich neige auch so ein bisschen zur Selbstaufgabe und denke immer, ja, das kann ich noch machen, obwohl ich innerlich denke, puh, so. Aber generell im Leben, das hat jetzt nicht mal was mit dem Beruf zu tun. Und aber vielleicht ist es auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, denn Tokyo Hotel sind ja nun mal 4 Männer und keine 4 Frauen. Das ist ein interessanter Aspekt, wo man wirklich mal, da könnte ich für meine Bachelorarbeit eine psychologische Studie draus machen.
Das ist gut, ne? Ich finde generell, aber alles, was du auch gerade beschrieben hast, wo du für dich gesprochen hast, ist eigentlich genau das, was ich ja auch so als Ostbrosche identifiziere, für mich. So dieses
People-pleasing und so.
People-pleasing, aber auch sehr robust oder also
für
klar, man lernt jetzt mal Nein zu sagen, ja. Und trotzdem einfach irgendwie da durchzugehen, so mit dem Kopf nach oben, ne, und mit dem Lächeln irgendwie sich vielleicht auch Dinge nicht anmerken zu lassen, oder es halt einfach nicht so schwer zu nehmen und einfach immer weiterzugehen. Natürlich auch mit einer gewissen Gutgläubigkeit. Aber das war so das, wo ich immer das Gefühl hatte, wo mir auch wirklich Menschen von außen immer wieder gesagt haben, dass die Ostdeutschen eben echt unkompliziert sind, besonders die Frauen. Also der ostdeutsche Mann, der ist ja sowieso ein bisschen hinten runtergefallen, aber das ist schön, dass Tokyo Hotel da jetzt einfach so ein bisschen eine Lanze brechen.
Für den ostdeutschen Mann, ja.
Ja, total, weil das ist schon so. Und wie gesagt, ich habe das im Podcast von Gemischtes Hack jetzt gehört, wenn da irgendwie ein Felix Lobrecht sagt, die Ostdeutschen sind wirklich die diskriminierteste Minderheit in Deutschland und irgendwie muss ich ihm recht geben. So, keiner will irgendwie so richtig dem Osten dann auch beipflichten. Das heißt dann immer so, ja, die jammern hier immer und die meckern und dann haben sie den komischen Dialekt und so, ne? Ich verstehe es nicht,
ja,
ehrlicherweise.
Also das ist was, worüber ich noch mal länger nachdenken musste, ob ich das tatsächlich, als du das vorhin sagtest, war mein erster Gedanke, ich habe mich nie so richtig diskriminiert gefühlt, tatsächlich. Also ich war
auch
im Westen erfolgreich in Köln und musste da also da habe ich eher Positives. Da wurde mir dann eher gesagt, man merkt, dass du aus dem Osten kommst, weil du so herzlich bist, so unkompliziert, da schießt sich der Kreis wieder. So, das wurde gesagt. Von daher, ich persönlich habe noch nie denken müssen.
Das sprach meistens so für die Ostfrau. Der Ostmann war halt immer so der Muffel.
Kann sein. Aber gut, wir kriegen natürlich jetzt auch nur die Frau so mit, weil wir Frauen sind, ne? Wenn wir Männer gewesen wären, vielleicht hätten wir dann so die Männerseite mitgekriegt, man weiß es immer nie, ne? Aber ich habe mich nie jetzt so, dass ich dachte, ach Mensch, scheiße, das kriege ich jetzt nicht, weil ich Ossi bin oder das dachte ich tatsächlich nie. Aber was mir in letzter Zeit ganz, ganz häufig gesagt wird, und da habe ich nie drüber nachgedacht, es ist ja toll, was du alles machen kannst. Du hältst für uns total die Lanze hoch, weil man bei dir ja trotzdem noch hört, du bist aus dem Osten. Und das stimmt. Ich konnte das selbst in Köln, da war es leichter, weil alle um mich rum Hochdeutsch gesprochen haben. Und man spricht ja dann ganz schnell, also ich hatte da schon fast so einen rheinischen Singsang. Und mein Freund sagt, den habe ich manchmal in manchen Situationen bis heute, dass ich dann fast wie eine Kölsche spreche, Kölsch-Mädchen. Aber mir rutscht, also selbst ich hatte letzte Woche ein Interview mit Helene Fischer, da war ich sehr vorbereitet, sehr aufgeregt, weil das haben wir für die Sendung am Tag, für den Tag gemacht, live on tape. Also es gab nur einen Versuch. Ne? Ja. Und ich musste natürlich auch, dass wollte ja schon, dass Helene Fischer auch mal ein bisschen was von sich erzählt, privat, und obwohl persönliche Fragen überhaupt nicht erlaubt waren. Und da bin ich schon extrem unter Anspannung und dann schon sehr in meinem professionellen Ich, was sich gar nicht so viel von meinem privaten Ich unterscheidet, aber dennoch, ich bin da schon mit einer sehr erhöhten Spannung rangegangen. Und dann gucke ich mir das natürlich nochmal an. Hätte nicht Strichliste führen können, wie oft mir auch rausrutscht. Also ich sage dann auch und ich auch. Ich vernuschel dann manchmal die Endungen und denke, ey, hast hier ein Exklusivinterview mit Helene Fischer und nicht mal da kannst du dir Mühe geben. Und merke aber das ist ungefähr erst so seit anderthalb Jahren. Ich habe natürlich schon mitgekriegt, dass einige auch manchmal gesagt haben, du sprichst immer noch zu sächsisch und man hört das und bitte gib dir doch mehr Mühe und Sprecherziehung hast du natürlich auch ohne Ende. Ja, und jetzt kriege ich immer mehr das Feedback und du bist so authentisch und das ist so toll, du stehst so dafür ein und bist einfach, wie du bist und man hört halt doch so ein bisschen, du bist aus dem Osten super. So. Mhm. Und da habe ich jetzt manchmal schon gedacht, ach Mensch, wie toll, dass das die Leute so sehen und so empfinden. Ich möchte trotzdem nicht so oft auch sagen, wenn ich mit Helene Fischer spreche, sage ich dir ganz unter uns, mir ist das, wenn ich das dann höre, nicht so angenehm, ehrlich gesagt. Aber nicht, weil ich denke, scheiße, man hört, dass ich eine Sächsin bin. Sondern weil ich halt gerne in dem Moment schön sauber sprechen möchte, weil das einfach zum Berufsbild gehört. Aber
das ist halt einfach nicht so die saubere Susanne. Bist halt auch ein bisschen dreckig.
Ja, da kannst du recht haben. Ich bin schon eine sehr saubere Journalistin, aber privat vielleicht auch eine kleine
sexy Sächsin, hör mal.
Eine sexy Sächsin, ne? Aber guck mal, wenn Leute im Süddeutschland sprechen, Schwaben, Bayern, da rollt doch auch das R oder da ist auch so ein Singsang drin. Und ich bin halt eine, ich komme halt aus Leipzig, Punkt. Ich bin eine Sächsin, ich lebe hier und das ist halt auch irgendwie mein Slang. Und dafür habe ich es doch, also dafür, dass ja viele gesagt haben, Sächsisch ist der unsexyste Dialekt und das geht gar nicht und bla bla bla. Da muss ich manchen auch recht geben. Dafür habe ich es doch ganz weit gebracht.
Ja, das stimmt.
Ich meine, Cher schüttelt mir die Hand. Ist doch super.
So, und Helene Fischer ist am Ende auch eine Ostbrosche aus Krasnojarsk, ne? Also, die ist ganz weit aus dem Osten.
Und da hätte ich jetzt beinahe gesagt, und das merkt man auch, die ist wirklich bezaubernd und die ist auch eine von uns, aber das würde ja jetzt alle westdeutsch assimilierten Girls ausschließen und das will ich nicht, weil ich habe eigentlich, das muss ich ehrlich sagen, dieses, man merkt, dass du aus dem Osten kommst. Ich glaube, manchmal sagt man das vor allen Dingen so untereinander, weil man sich freut, dass man sich trifft in der Welt.
Ja, so ein bisschen Heimatverbundenheit zu haben. Man kommt immer gerne dahin zurück, wo man vielleicht auch irgendwie Erinnerungen hat, Gerüche, keine Ahnung, alles, was da ist. So, ne?
Und weil man da ja genau weiß, du kennst das noch, als der erste Milchschnitte im Regal lag, als wir das erste Mal eine Bravo gekauft haben vom Taschengeld. Ne? Das ist das alles. Aber ganz unter uns, wenn ich dir jetzt sagen muss, da habe ich gemerkt, das ist eine Ostfrau oder eine Westfrau. Nee. Letztendlich,
Nein,
und da sind wir wieder am Anfang, wir haben alle die gleichen Träume, wir haben alle irgendwie eine Angst. die meisten, die künstlerisch erfolgreich sind, haben ein Loch im Herzen und versuchen, das irgendwie zuzumachen mit uns allen. Und ob Ost-West, Hollywood oder Magdeburg, letztendlich wollen wir alle nur geliebt werden. Und total gesund sein. Und gesund absolut. Will man immer erst sein, wenn man mal krank ist.
Das auch. Und am Ende war das ja tatsächlich auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier wirklich auch angefangen habe, um eben zu zeigen und zu sagen, 35 Jahre nach der Einheit ist es doch so, dass wir Frauen natürlich alle auf einem Weg sind, wo wir noch nicht am Ende sind, weil auch wenn es im Osten halt schon mehr Gleichberechtigung gab und weniger den feministischen Weg gebraucht hat als im Westen, sind wir jetzt halt eine Einheit, wir Frauen, die sich halt auch immer noch ein Stück weit Rechte erkämpfen müssen, die alle irgendwie dafür stehen, dass sie einen freien und eigenen Weg und eigenen Willen haben, ohne dass man irgendwie abhängig von Männern oder ja doch, also ne, davon ist.
Total, und, ja, absolut.
Dass das eigentlich, dass dieser Mythos Ostbrosche natürlich uns jetzt zum Beispiel verbindet, dich und mich, weil wir einfach viele Dinge haben, die einfach in der Erinnerung vielleicht ähnlich sind. Und dass aber eine Westfrau mindestens genauso emanzipiert ist, auf Augenhöhe, gleichberechtigt und mit einem offenen Blick durch die Welt geht und genauso unkompliziert ist, wenn man sie lässt.
Und
ich
glaube,
das war das. Genau, und ich glaube, das war das Problem oder das war das Ding, was die Ost- und Westfrau bis zur Einheit wirklich unterschieden hat. Man hat der Ostfrau oder die Ostfrau hatte witzigerweise schon viel mehr Freiheiten als die Westfrau. Genau, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir dann am Ende vielleicht alle an einem anderen Punkt gestartet sind nach der Einheit, aber für mich, wie ich es immer wieder feststelle, einfach 35 Jahre danach echt alle an einem Strang ziehen.
Absolut.
Oh, Susanne, echt.
Schön.
Ich könnte ewig über solche Themen sprechen, ne? Ja, aber ich habe ja hier nicht das letzte Wort in der Ostbrosche. Das bist ja du. Mein Gast hat ja immer das letzte Wort.
Das ist ja dein Podcast. Aber du hast völlig recht. Was mir aber jetzt noch eingefallen ist, wenn man wie lässt, das ist ein ganz tolles, weil man muss manchmal auch einfach Leute lassen. Das ist das, was mir viel auffällt jetzt auch. Also mein Job ist ja, die Schuhbranche auch zu beobachten und einzuordnen. Mhm. Einfach mal machen lassen ist auch eine schöne Sache. Nicht immer alles sofort bewerten und als, das ist aber komisch, das verstehe ich nicht. Also ich sehe meine Mission auch sehr dafür, das ein bisschen zu erklären, warum vielleicht manche Dinge passieren oder manche Dinge nicht passieren und so positiv sich gegenüberstehen. Denn du hast was Wichtiges angesprochen. Früher die Frauen im Osten, na klar, waren die emanzipierter, aber es hörte auch schnell auf, wenn du dich dem quasi widersetzt hast und zum Beispiel als Frau nicht in den Betrieb gegangen bist und Sachen gemacht hast oder als Kind nicht unbedingt sofort in die Kinderkrippe bist. Ne? Das sind auch Aspekte, die ich weiß, die einfach so waren, wenn du quasi diesen vorgezeichneten Weg nicht mit bist, dann warst du nämlich auch, wurdest tief angeguckt. Ne? Genauso, wenn wir jetzt nochmal bei der Krebshilfe zurückkommen, das war ja, also die Mildred Scheel war ja eine Frau, die quasi eigentlich dazu verdammt war, zu repräsentieren. Mhm. Als First Lady, als Frau an der Seite vom Bundespräsidenten. Die aber gesagt hat, ich habe doch eine Stimme. Ich bin Ärztin. Also das kann doch hier nicht sein, dass ich jetzt nur noch kalte Platten mache und die Leute in meiner Villa Hammerschmidt empfange in Bonn. Daraus ist ja die Krebshilfe entstanden, weil eine Frau im Westen sich aufgelehnt hat gegen diese patriarchalen Strukturen letztendlich. Und daraus ist die Krebshilfe entstanden. Also von daher, klar waren wir emanzipierter, aber es waren trotzdem, es ist eine Emanzipation, auch eine vorgezeichnete. Geh arbeiten, mach das gut für unser Land, arbeite mit schön am Landesprodukt, dann bist du wohlgesonnen. Aber wenn dann eine Frau gesagt hat, für mich ist das in dem Moment vielleicht nicht der richtige Weg, bist du auch wie hinten runtergefallen. Genauso wie Mildred Scheel schief angeguckt hatte, weil die plötzlich was Eigenes für sich wollte. Also dieser Loriot-Sketch, dann habe ich was Eigenes, dann habe ich mein Jodeldiplom, da müsste einem ja heute, also ich liebe den über alles, die sind alle überragend, aber eigentlich müsste eins Blut in den Adern gefrieren, weil das ja genau das auf den Punkt gebracht hat. Toll, ein Jodeldiplom, na, herzlichen Glückwunsch, mach dich damit mal als Frau schön unabhängig, ne? Also im Grunde genommen sind es die gleichen, also die gleichen Grenzen, an die Frauen im Osten und im Westen gestoßen sind. Es wurde von oben quasi ein Lebensentwurf hingeschmissen und da musst du dich dran halten. Und dass es jetzt in Ost und West so viele verschiedene Lebensentwürfe gibt und Frauen, die möglichst selbstbestimmt leben können, das ist ja das Eigentliche, was gut ist. Also ich glaube, in Ost und West mussten jeweils Grenzen überschritten werden.
Das ist so total und so schön, wie du das alles zusammenfasst, wirklich. Und das mit Mildred Scheel war mir so auch noch nicht bewusst bei der Krebshilfe. Aber das bringt es echt auf den Punkt. Danke, Susanne. Und am Ende muss man sich auch fragen, natürlich wurde auch einem Mann das übergestülpt, ne? Ich meine, klar, der profitiert vielleicht noch ein bisschen mehr davon, ne? Aber auch ein Mann muss ja sagen, okay, hier, ich bin jetzt hier irgendwie der Typ und dann bin ich der Versorger oder da muss ich jetzt der Versorger sein, wenn ich jetzt eine Familie gründe und all solche Sachen, ne? Es kommen ja, also einfach am Ende ist es ja so, dass Menschen gerade sich neu erfinden und ihr Lebensbild und ihr, also diese Sachen, die einem übergestülpt wurden, vielleicht sagt, okay, nee, weißt du, wir haben ja die Freiheit, 2025 wirklich so zu leben, wie wir wollen. Und dann mache ich halt einfach, was ich will. Also solange ich dabei keinem weh tue. Und das ist doch auch irgendwie ein total schönes Fazit zum Ende des Jahres, dass man vielleicht auch manchmal, wenn man sich halt fragt, ob jetzt Gender-Debatten, Umweltschutz und alles Mögliche wirklich eine Rolle spielen. Ja, verdammt, ja. Weil alles gerade eine Rolle spielt.
Absolut.
Wo man vielleicht selber einen neuen Weg für sich gehen möchte und kann, ohne dabei halt irgendwie, also es will ja niemand jemandem wehtun. Da gibt es genug Menschen in der Welt, die das wollen, aber das ist wirklich eine, also ich bin gerade selber total, ich höre dir gerne zu. Also noch sowas Schönes. Was ist eigentlich, eigentlich wollte ich mit dir über die Promi-Highlights des Jahres sprechen und den größten Fail oder so. Aber den können wir ja trotzdem auch mal.
Weißt du, wir sind alles nur Menschen und solche Fails des Jahres, das sind ja oft auch Augenblicke, ne, die dann entscheiden und das entscheiden ja meistens auch ganz andere und nicht du selbst, dass das jetzt gerade keine Glanzleistung war. Ich glaube, da ist das, was wir jetzt besprochen haben, gerade größer.
Das stimmt.
Und wichtiger.
Total. Absolut. Deshalb, ich glaube, das skippen wir einfach und jeder kann für sich gucken, was sein persönliches Highlight 2025 war. Und
sehr
vielleicht
gut.
Auch die Fails auch mal skippen.
Mhm.
Susanne, wir sind wirklich, ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge.
Ja, ist doch schön.
Der vorletzten Folge. Total. Du hast trotzdem noch das letzte Wort. Ich bedanke mich wirklich richtig toll für diese Aufschlüsse, für die Erkenntnisse, für diese schöne Stunde einfach hier mit dir zum Ende des Jahres. In dieser grauen Jahreszeit gehe ich wirklich mit einem Strahlen heute hier raus und freue mich einfach richtig doll über unser Gespräch. Also.
Ach, das freut mich ganz toll.
Also tausend Dank.
Ich danke dir.
Du hast das letzte Wort.
Die Zeit gegeben hast. Dann sage ich mal an euch alle, bleibt gesund, das ist immer so bescheuert.
Warte mal ganz kurz, Susanne. Warte mal ganz kurz, dein Mikrofon.
Ja?
Irgendwas ist jetzt anders.
Ist jetzt wieder besser?
Ist jetzt wieder besser?
Entschuldige, mir ist der AirPod aus dem Ohr gefallen. Also ich möchte einfach sagen, achtet auf euch, wenn ihr irgendwie an euch selbst feststellt, da stimmt vielleicht was nicht, seid so mutig und geht zum Arzt, egal wie beschissen das ist. Stellt euch dem Leben, aber vor allen Dingen seid positiv. Wir leben alle nur jetzt, wir leben alle nur einmal. Einfach ein bisschen entspannen, es wird schon alles irgendwie gut. Das ist das, was ich merke und was man irgendwie selber in der Hand hält und was man im Griff halten kann. Geht zur Vorsorge, dafür sind Vorsorgeuntersuchungen da. Auch ich hasse das, auch ich habe da manchmal Angst vor, aber danach ist das Erleichterungsgefühl, was ja Gott sei Dank in mehr Prozentfällen einsetzt, ist einfach umso glücklicher. Und wenn ihr merkt, ihr struggelt irgendwie im Leben, dann holt euch Hilfe. Macht's einfach. Ihr seid nicht alleine. Und? Ach ja, schöne Weihnachten.